Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 9. Juli. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem ersten Buch Chronik lesen wir die Kapitel 7 und 8. Die Nachkommen von Issachar. Die Söhne von Issachar waren Tola, Puva, Jaschub und Schimron. Die Söhne von Tola waren Uzi, Rephaja, Jeriel, Jachmai, Jibsam und Chemuel. Sie waren die Oberhäupter ihrer Sippen und tüchtige Krieger. In der Zeit Davids betrug die Zahl der Nachkommen Tolas nach ihren Verzeichnissen 22.600 Mann. Uzi hatte einen Sohn namens Jisrachja. Jisrachja und seine vier Söhne Michael, Obadja, Joel und Jeschia waren alle Sippenoberhäupter. Sie hatten so viele Frauen und Kinder, dass ihre Sippen in der Lage waren, 36.000 Mann für das Heer zu stellen. Auch ihre Brüder aus den übrigen Sippen Issachars waren alle tüchtige Krieger. Insgesamt umfasste ihr Verzeichnis 87.000 Mann. Die Nachkommen von Benjamin und Naphtali. Benjamin hatte drei Söhne, Bela, Becher und Jediael. Die Söhne von Bela waren Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot und Ir. Diese fünf waren die Oberhäupter ihrer Sippen und tüchtige Krieger. Im Verzeichnis ihrer Nachkommen waren 22.034 Mann eingetragen. Die Söhne von Becher waren Semira, Joasch, Eliezer, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot und Alemet. Im Verzeichnis ihrer Nachkommen waren, nach Sippen geordnet, 20.200 kriegstüchtige Männer eingetragen. Jediael hatte einen Sohn namens Bilhan, dessen Söhne waren Jeusch, Benjamin, Ehud, Kinaana, Setan, Tarschisch und Ahishaha. Auch sie waren Oberhäupter ihrer Sippen und tüchtige Krieger. Sie stellten im Kriegsfall 17.200 Mann für das Heer. Die Söhne von Ir waren Huppim und Schuppim. Der Sohn von Aher war Huschim. Die Söhne von Naphtali waren Jachziel, Guni, Jezer und Shalom. Sie alle stammten von Naphtalis Mutter Bilha ab. Die Nachkommen von Manasse. Manasse hatte einen Sohn namens Asriel. Seine aramäische Nebenfrau gebar ihm Machir, den Vater Gileads. Machir nahm eine Schwester von Huppim und Schuppim zur Frau. Sie hieß Maacha. Sein zweiter Sohn war Zelophat. Dieser hatte nur Töchter. Maacha, die Frau Machirs, gebar zwei Söhne. Den einen nannte sie Peresch, der andere hieß Scheresch. Die Söhne von Scheresch waren Ulam und Rekem. Ulam hatte einen Sohn namens Bedan. Das sind die Nachkommen von Gilead, dem Sohn von Machir und Enkel von Manasse. Seine Schwester Molechet gebar Ischot, Abieser und Machla. Die Söhne von Shemida waren Achjan, Shechem, Likki und Aniam. Die Nachkommen von Ephraim. Ephraim hatte einen Sohn namens Schutelach. Dessen Sohn war Beret und als weitere Nachkommen in direkter Linie folgten Tahat, Elada, Tahat und Sabat. Außer Schutelach hatte Ephraim noch zwei Söhne namens Eser und Elad. Sie zogen aber nach Gat hinunter, um den dortigen Bewohnern ihre Viehherden zu rauben und wurden dabei erschlagen. Ihr Vater Ephraim trauerte lange Zeit um sie und seine Verwandten kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Dann schlief er wieder mit seiner Frau und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Er nannte ihn Beria, weil er in dieser Unglückszeit seiner Familie geboren wurde. Ephraims Tochter war Sheera. Sie ließ das untere und das obere Bethoron sowie Usen-Sheera erbauen. Seine Söhne waren Refach und Reshef. Reshef hatte einen Sohn namens Telach, dessen weitere Nachkommen waren Tahan, Ladan, Amihud, Elishama und Nun. Dessen Sohn war Josua. Der Grundbesitz, den die Nachkommen Ephraims bewohnten, umfasste Bethel mit den dazugehörenden Dörfern, östlich davon Naara, in westlicher Richtung Geser und im Norden reichte er bis Sichem und Aja, jeweils mit den dazugehörigen Dörfern. Im Besitz der Nachkommen von Manasse befanden sich Betschean, Taanach, Megiddo und Dor, ebenfalls mit den Dörfern ringsum. Alle diese Orte wurden von den Nachkommen Josefs, den Söhnen Israels, bewohnt. Die Nachkommen von Ascher. Die Söhne von Ascher waren Jimna, Jeschwa, Jeschwi und Beria. Ihre Schwester war Serach. Die Söhne von Beria waren Heber und Malkiel. Dieser war der Stammvater von Birsajit. Heber zeugte Jaflet, Schema und Hutam, sowie eine Tochter namens Schua. Die Söhne Jaflets waren Pasach, Bimhal und Aschwat. Die Söhne Schemas, Ahi, Roga, Huba und Aram. Und die Söhne seines Bruders Hotam, Zophach, Jimna, Schelesch und Amal. Die Söhne Zophachs waren Suach, Hanefa, Shual, Beri, Jimra, Bezer, Hot, Shamma, Shilsha, Jitran und Beera. Die Söhne Jitrans waren Jefunne, Pispa und Ara. Die Söhne von Ulla waren Arach, Haniel und Rizia. Sie alle waren Nachkommen Aschers, hervorragende Führer ihrer Sippen und tapfere Krieger. In den Listen der wehrfähigen Männer waren von den Nachkommen Aschers 26.000 Mann eingetragen. Eine weitere Liste der Nachkommen Benjamins. Benjamin hatte 5 Söhne. Der Erstgeborene war Bela, der zweite Aschbel, der dritte Achrach, der vierte Noha, der fünfte Rapha. Die Söhne von Bela waren Ard, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahoach, Gera, Shefshufan und Huram. Die Söhne Ehuds waren die Oberhäupter der Sippen, die in Geba wohnten und von dort nach Manahat verschleppt wurden, nämlich Naaman, Ahia und Gera. Gera war es, der sie dorthin verschleppte. Die Söhne von Belas Sohn Gera waren Usa und Ahihud. Schaharajim wohnte im Hochland von Moab. Er hatte seine Frauen Huschim und Baara verstoßen und danach Hodesh geheiratet. Sie gebar ihm die Söhne Jobab, Zipja, Mesha, Malkam, Jeus, Sachea und Mirma. Jeder von ihnen war das Oberhaupt einer eigenen Sippe. Von seiner früheren Frau Huschim stammten die Söhne Abitub und Elpal. Die Söhne Elpals waren Eber, Misham und Shemet. Dieser erbaute Ono, Lot und die dazugehörenden Orte. Die Brüder Beria und Shema waren die Oberhäupter der Sippen, die in Ajalon wohnten. Sie vertrieben die Einwohner von Gad. Ihre übrigen Brüder hießen Elpal, Shashak und Jeroham. Die Söhne von Beria waren Sebatja, Arad, Eder, Michael, Jishpa und Joha. Die Söhne von Elpal, Sebatja, Meschulam, Hiski, Heber, Jishmerai, Jislia und Jobab. Die Söhne von Shimi, Jakim, Sichri, Sabdi, Eljenai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya und Shimrat. Die Söhne von Shashak, Jishpan, Eber, Eliel, Abdon, Sichri, Hanan, Hanania, Elam, Antutia, Jifdeja und Penuel. Und die Söhne von Jeroham, Shamsherai, Shehaja, Atalja, Jaar-Reschja, Elia und Sichri. Sie waren die Oberhäupter der Sippen ihrer Nachkommen und wohnten in Jerusalem. In Gibeon wohnte Jehiel, der Stammvater dieser Stadt. Seine Frau hieß Maacha. Sein erstgeborener Sohn war Abdon, als weitere Söhne folgten Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achjo, Secher und Miklot. Dieser hatte einen Sohn namens Shima. Auch sie ließen sich wie ihre Stammesbrüder in Jerusalem nieder. Der Sohn Ners war Abner, der Sohn Kishs war Saul. Die Söhne Sauls waren Jonathan, Malkishua, Abinadab und Eshbaal. Der Sohn Jonathans war Merib-Baal. Der hatte einen Sohn namens Micha. Die Söhne von Micha waren Piton, Melech, Tachrea und Ahas. Ahas zeugte Joada und Joada zeugte Alemet, Asmavet und Simri. Simri zeugte Moza. Seine weiteren Nachkommen waren Bina, Rapha, Elasa und Azel. Azel hatte 6 Söhne: Asrikam, Bochru, Jishmael, Sheaja, Obadja und Hanan. Die Söhne von Azels Bruder Eshek waren der erstgeborene Ulam, der zweite Jeusch, der dritte Eliphelet. Die Söhne Ulams waren tapfere Krieger, mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Sie hatten viele Söhne und Enkel, insgesamt 150 Mann. Alle die genannten Sippen gehörten zu den Nachkommen Benjamins. Aus der Apostelgeschichte lesen wir aus Kapitel 27 die Verse 1 bis 38. Paulus als Gefangener auf dem Weg nach Rom. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, übergab man Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius aus einem syrischen Regiment, das den Ehrennamen Kaiserliches Regiment trug. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Adramyttion, das die Häfen an der Küste der Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. Der Mazedonier Aristarch aus Thessalonich begleitete uns. Am nächsten Tag erreichten wir Sidon. Julius war Paulus gegenüber sehr entgegenkommend und erlaubte ihm, seine Glaubensgenossen dort zu besuchen und sich bei ihnen zu erholen. Als wir von dort weiterfuhren, hatten wir Gegenwind. Darum segelten wir auf der Ostseite um Zypern herum. Kilikien und Pamphylien ließen wir rechts liegen und erreichten schließlich Myra in Lykien. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien fuhr, und brachte uns an Bord. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos. Dann zwang uns der Wind, den Kurs zu ändern. Wir hielten auf die Insel Kreta zu, umsegelten Kap Salmone und erreichten mit knapper Not einen Ort, der Kaloi Limenes, Guthäfen, heißt, nicht weit von der Stadt Lasea. Paulus im Seesturm. Wir hatten inzwischen viel Zeit verloren. Das Herbstfasten war vorbei und die Schifffahrt wurde gefährlich. Deshalb warnte Paulus seine Bewacher. »Ich sehe voraus«, sagte er, »dass eine Weiterfahrt zu großen Schwierigkeiten führen wird. Sie bringt nicht nur Ladung und Schiff in Gefahr, sondern auch das Leben der Menschen an Bord.« Aber der Hauptmann hörte mehr auf den Steuermann und den Kapitän als auf das, was Paulus sagte. Außerdem war der Hafen zum Überwintern nicht sehr geeignet. So waren die meisten dafür, wieder in See zu stechen und zu versuchen, noch bis nach Phönix zu kommen. Dieser, ebenfalls auf Kreta gelegene Hafen, ist nach Westen hin offen und man konnte dort den Winter zubringen. Als ein leichter Südwind einsetzte, nahmen die Seeleute es für ein günstiges Zeichen. Die Anker wurden gelichtet und das Schiff segelte so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Aber bald brach aus der Richtung der Insel ein Sturm los, der gefürchtete Nordost, und riss das Schiff mit. Da es unmöglich war, Kurs zu halten, ließen wir uns einfach treiben. Im Schutz der kleinen Insel Kauda war der Sturm etwas weniger heftig und wir konnten mit einiger Mühe das Beiboot einholen. Danach legten die Seeleute zur Sicherung ein paar Taue fest um das ganze Schiff. Um nicht in die große Syrte verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und ließen das Schiff dahin treiben. Der Sturm setzte dem Schiff stark zu. Deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Am Tag darauf warfen die Seeleute eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach, und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr etwas essen. Da erhob sich Paulus und sagte: »Ihr hättet auf meine Warnung hören und im Hafen bleiben sollen, dann wäre uns dies erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken. Alle werden am Leben bleiben. Nur das Schiff geht verloren. In der vergangenen Nacht erschien mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte zu mir: Hab keine Angst, Paulus, du musst vor den Kaiser treten, und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Also seid mutig, Männer. Ich vertraue Gott, dass alles so kommen wird, wie er es mir zugesagt hat. Wir werden an einer Insel stranden.« Wir trieben nun schon die 14. Nacht im Sturm auf dem Mittelmeer. Gegen Mitternacht vermuteten die Seeleute Land in der Nähe. Sie warfen ein Lot aus und kamen auf 37 Meter Wassertiefe. Etwas später waren es nur noch 28 Meter. Sie fürchteten, auf ein Küstenriff aufzulaufen. Darum warfen sie vom Heck vier Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. Aber noch in der Dunkelheit versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen. Unter dem Vorwand, auch vom Bug aus Anker auswerfen zu wollen, brachten sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten: »Wenn die Seeleute das Schiff verlassen, habt ihr keine Aussicht auf Rettung mehr.« Da hieben die Soldaten die Taue durch und ließen das Beiboot davontreiben. Noch bevor der Tag anbrach, forderte Paulus alle auf, doch etwas zu essen. »Ihr wartet nun schon 14 Tage auf Rettung«, sagte er, »und habt die ganze Zeit über nichts gegessen. Ich bitte euch deshalb, esst etwas, das habt ihr nötig, wenn ihr überleben wollt. Niemand von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren.« Dann nahm Paulus ein Brot, sprach darüber vor allen ein Dankgebet, brach das Brot in Stücke und fing an zu essen. Da bekamen sie alle wieder Mut und aßen ebenfalls. Wir waren insgesamt 276 Leute auf dem Schiff. Als alle satt waren, warfen sie die Getreideladung über Bord, um das Schiff zu erleichtern. Psalm 7. Gott verschafft mir Recht. Ein Klagelied, mit dem David sich an den Herrn wandte, als der Benjaminiter Kusch ihn beschuldigte. Herr, mein Gott, bei dir suche ich Schutz. Rette mich vor meinen Verfolgern, hilf mir, sonst beißen sie mir die Kehle durch wie Löwen, und niemand kann mich ihnen entreißen. Herr, mein Gott, wenn das stimmt, was man mir vorwirft, wenn irgendein Verbrechen an meinen Händen klebt, wenn ich treulos gehandelt habe an Freunden und die beraubt habe, die mich jetzt grundlos verklagen, dann sollen sie mich verfolgen, mich einfangen und am Boden zertreten und auch noch mein Andenken auslöschen. Steh auf, Herr, lass sie deinen Zorn fühlen. Geh vor gegen das Wüten meiner Feinde, greif ein, hilf mir, stell das Recht wieder her. Versammle die Völker rings um dich zum Gericht, hoch über ihnen nimm deinen Platz ein. Herr, du Richter der Völker, verschaffe mir Recht. Sprich mich frei, Herr, du weißt, dass ich unschuldig bin. Mach dem Treiben der Verbrecher ein Ende, doch dem, der deinen Willen getan hat, gib wieder festen Boden unter die Füße. Du kennst die geheimsten Gedanken, du unbestechlicher Gott. Bei Gott finde ich Schutz. Er rettet alle, die redlich und schuldlos sind. Gott ist ein gerechter Richter. Ein Gott, der täglich die Schuldigen bestraft. Wenn sie nicht umkehren, schärft er sein Schwert, spannt seinen Bogen und legt auf sie an. Seine tödlichen Waffen liegen bereit, mit brennenden Pfeilen beschießt er sie. Wer mit bösen Plänen schwanger geht, der gebiert Unglück und erlebt nur Enttäuschung. Wer anderen eine Grube gräbt, sie aushöhlt, so tief er kann, der schaufelt sein eigenes Grab. Seine Bosheit fällt auf ihn selbst zurück. Seine Untaten werden ihm zum Verhängnis. Den Herrn will ich preisen für seine Treue. Ihm, dem höchsten Gott, singe ich dankbar mein Lied. Aussprüche Kapitel 18 lesen wir Vers 22. Wer eine Frau gefunden hat, hat das Glück gefunden. Der Herr meint es gut mit ihm.